Marco, ich bin ja Ultraläufer, ne? Sollte ich vielleicht aber ab und zu auch mal Vollgas sprinten?
Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, wie gut du dich erwärmt hast. Aber wenn du schon das andere Training ausgereizt hast und sehr gut warm bist, dann kann man das auf jeden Fall in deinen Trainingsrhythmus mit einbauen.
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Rubrik Coaches Corner hier im Trailfunk. Mein Name ist Benny Bublak und ich freue mich, dass wieder mal nach viel zu langer Pause mir der Marco Fuchs, unser Trainingsexperte und Sportwissenschaftler, zugeschaltet ist. Marco, frohes neues Jahr muss ich dir wünschen. Wie geht's dir und wie bist du ins neue Jahr gerutscht?
Ja, frohes neues Jahr auch zurück. Vielen Dank für die Einladung wieder. Ich freue mich echt, dass wir nach ein bisschen längerer Zeit wieder eine Folge aufnehmen. Und ich glaube, wir haben auch coole Themen mitgebracht heute. Ja, ich bin gut ins neue Jahr gekommen. War tatsächlich 3 Wochen jetzt im Halburlaub. Ich war in Brasilien, mein bester Schulfreund hat geheiratet und 3 Wochen habe ich ein bisschen Sonne tanken können. Und deswegen freue ich mich jetzt aber auch wieder hier zu sein, wieder im Alltag anzukommen und die nächste Folge mit dir aufzunehmen.
Wow, 3 Wochen Brasilien. Das ruft jetzt ein bisschen Neid in mir hervor. Das ist natürlich der perfekte Januar, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also teilt so ein bisschen die kalte Jahreszeit auf. Und jetzt bin ich wiedergekommen. Wir haben schon fast Anfang Februar. Ist nicht mehr lange bis zum Frühling. Also das kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn es natürlich schwierig ist, 3 Wochen sich im Januar mal rauszuziehen.
Super. Du, ich habe mir gestern nochmal angehört, extra unsere letzte Folge, weil die doch ja schon ein bisschen her war. Da haben wir eingangs über deine Studie geredet. Das brauchen wir jetzt heute vielleicht gar nicht so machen, deswegen frage ich dich vielleicht nur, wie ist da der aktuelle Stand, wie sieht's aus, weil wir da in der nächsten Folge vielleicht noch expliziter drüber reden, oder?
Genau, also wir haben tatsächlich alle Leute durchgetestet, wir hatten jetzt 39 Probanden. Ich hätte gerne die 40 voll gemacht, aber es sind noch ein, zwei leider krank geworden.
Mhm.
Und wir sind auf jeden Fall sehr, sehr happy, wie das gelaufen ist. War sehr viel Arbeit, also wir waren pro Diagnostik ungefähr 7 Stunden im Labor. Kann man ja mal hochrechnen, wie viele Stunden das sind. Wir haben aber extrem viele Daten sammeln können und die ersten Daten auch schon so ein bisschen auswerten können. Das sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Und genau, wir sind dabei, jetzt gerade das auszuwerten. Und ich denke, in der nächsten oder übernächsten Podcast-Folge können wir auch die Ergebnisse dann schon mal vorstellen. Und da natürlich auch viele vom Podcast gekommen sind, die dann Probanden waren, es ist sicherlich spannend, sich das anzuschauen und einen Blick in die Wissenschaft nochmal zu werfen.
Cool. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es ging um Ermüdungsresistenz und es war die Studie, oder es ist passiert in der Rahmen deiner Masterarbeit. Das heißt, wie sieht dein Alltag gerade aktuell aus, neben Training? Also du sitzt jetzt gerade an deiner Masterarbeit und schreibst da fleißig oder ja, wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also mein normaler Job läuft natürlich weiter als Trainer und Sportwissenschaftler. Dazu gehört natürlich auch hier im Podcast zu sein. Dann natürlich die Masterarbeit. Dadurch, dass ich nebenbei arbeite, ist das jetzt kein 100%iger Fokus. Also ich arbeite da jetzt nicht jeden Tag dran, aber halt immer, wenn von der Arbeitszeit ist, wird da dran gearbeitet. Und dann mache ich natürlich noch meinen eigenen Sport. Also 3 große Dinge, dann bin ich auch noch ehrenamtlich tätig, aber das ist noch was anderes. Also viele Sachen, die man so jonglieren muss, aber es macht auf jeden Fall Spaß und ja.
Du hast deinen Job angesprochen. Müssen wir da, oder falls jetzt es da draußen Hörer und Hörerinnen gibt, die das alles spannend finden, was du erzählst hier regelmäßig im Coaches Corner, gäbe es denn Möglichkeiten, da noch Plätze im Coaching von Marco Fuchs zu ergattern, oder ist alles voll?
Also aktuell würde ich sagen, bin ich schon gut ausgelastet,
ja.
Weil ich natürlich neben der Masterarbeit noch also viel zu tun habe mit der Masterarbeit, aber sobald das fertig ist, werde ich das Ganze auch in Richtung Vollzeit machen. Deswegen, wenn Leute Interesse haben, können die sich natürlich sehr gerne melden. Ich biete ja auch Leistungsdiagnostiken hier im Kölner Umland an. Und ja, wenn da Interesse besteht, dann könnt ihr mir gerne schreiben und würde ich mich auf jeden Fall freuen.
Sehr gut. Marco, wir haben uns vorgenommen, den Podcast zukünftig ein wenig anders zu strukturieren als bisher. Bisher haben wir uns ja meistens zumindest immer ein Themenfeld so rausgepickt und haben versucht, das in all seinen Facetten so zu beleuchten. Sei es jetzt Ermüdungsresistenz, Laktat, Kraft, was wir da alles hatten. Und das hat uns auch, glaube ich, ziemlich eine gute Grundlage verschafft hier mit unseren Hörer und Hörerinnen. Und ja, hört da gerne auch mal nochmal rein in die alten Folgen. Ganz besonders empfehle ich vielleicht die allererste Folge, wo wir wirklich die Grundbegriffe der Sportphysiologie so aufdröseln. Und wir wollen das aber jetzt ein bisschen anders machen, ab jetzt. Und zwar wollen wir eben diese Grundlage, die wir geschaffen haben, als Basis nutzen und wollen immer so Fragestellungen aufwerfen, die eher in die spezifische Richtung gehen. Und die müssen gar nicht von mir kommen. Also ich rufe jetzt ganz explizit dazu auf, Leute da draußen, schickt uns eure Fragen sehr gern, die ihr an Marco habt, die ihr gern von Marco beantwortet haben wollt. Also die müssen überhaupt nicht immer von mir kommen. Diesmal kommen sie noch von mir, aber wir beantworten eure Fragen sehr, sehr gern. Die Fragestellung, die es heute geht, die habt ihr vielleicht schon in der Podcast-Beschreibung gelesen. Die lautet: Ultra-Trail-Running, was versagt zuerst, das zentrale Nervensystem oder der Muskel? Da steckt natürlich jetzt ein gewisses Framing in der Frage. Und wie könnte es anders sein, wenn die Frage von mir kommt, geht es auch irgendwie wie immer wieder schon auch um unser Lieblingsthema oder mein Lieblingsthema, die Ermüdung. Ja, Marco, findest du die Frage genauso spannend wie ich, beziehungsweise meinst du, wir können da überhaupt eine Dreiviertelstunde drüber reden, oder sagst du, was eine Frage, ist doch ganz trivial?
Nee, ich finde es super interessant. Das Thema oder der Themenbereich wird natürlich auch öfter beleuchtet in der letzten Zeit und dementsprechend ist natürlich auch die Frage, wie sich das auf den Trail-Bereich beziehungsweise aber auch auf den Ultra-Trail-Bereich auswirkt, sicherlich gerechtfertigt. Und ich finde die Frage auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube, das ist ein guter Kickoff für den Podcast heute.
Es soll also so ein bisschen um Neurologie gehen, so ein Themenbereich, der im Laufsport eigentlich keine große Rolle spielt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich muss vielleicht da am Anfang mal so einen Zustand, es geht natürlich jetzt wieder schon sehr um Ultrarunning, um sehr lange Läufe in den Bergen. Also so ein Zustand im Ultra-Trail-Sport, den will ich jetzt mal beschreiben. Und vielleicht kennen den einige von euch. Also man ist vielleicht schon ein paar Stunden so im Rennen, ne? Hat einige Up- und Downhills hinter sich und ist energetisch eigentlich noch gut, ganz gut drauf. Ne? Man hat sich gut verpflegt. Die Muskulatur, klar, die Beine sind irgendwie schwer, die Muskeln sind müde, die funktioniert aber noch gut. Also man hat keine Krämpfe oder sowas. Aber man ist im Kopf natürlich schon so ein bisschen malade. Das ist im Uphill nicht so relevant, da stopft man relativ langsam hoch. Aber vor allem im Downhill oder im technischen Gelände macht es sich bemerkbar. Also man schafft es nicht mehr, die Füße präzise zu setzen. Die Reaktionszeit verlangsamt sich und man ist auch ein bisschen schwummrig im Kopf. Kurzum, man stolpert so ein bisschen den Trail mehr hinab, als dass man ihn kontrolliert runterläuft. Und ich habe einen Begriff gefunden, der dieses Phänomen so ein bisschen beschreibt. Und zwar, der heißt, nennt sich neuromüde. Also man wird neurologisch müde. Marco, was heißt das oder was steckt dahinter?
Genau, es ist immer so ein bisschen Definitionssache. Ja, wir haben ja eben die Frage aufgegriffen, was versagt zuerst, das zentrale Nervensystem oder der Muskel? Und man muss sagen, dass schon nach den ersten paar Minuten oder nach der ersten halben Stunde das zentrale Nervensystem, also das ist im Körper quasi das Gehirn plus das Rückenmark, also alles, was zentral gesteuert wird, dass das ermüden kann. Und das kennt ihr auch alle, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Und man kann schon dazu sagen, dass man neuromüde wird. Das ist jetzt kein wissenschaftlicher Begriff, sondern vielleicht eine Wortneuschöpfung von dir oder irgendwas, das man schon mal gelesen hat. Aber ich glaube, viel, wenn man beschreibt, was man damit meint, dann gibt es das auf jeden Fall. Also das Phänomen, dass das zentrale Nervensystem müde wird, ist allgegenwärtig. Wir alle schlafen jeden Tag, ein Drittel vom Tag, so ungefähr. Und das stellt eigentlich schon ganz gut aus, dass das zentrale Nervensystem auf jeden Fall ermüden kann, auch ermüdet, und wir auch was dafür tun müssen, dass es erstens langsamer ermüdet und zum Zweiten, dass wir uns auch wieder erholen, dass es wieder auf einen Ausgangszustand zurückkommt. Also Ermüdung des zentralen Nervensystems gibt es auf jeden Fall. Und wenn man es so nennen will, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass man neuromüde wird.
Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist die Heimat von Alles Laufbar Garmisch-Partenkirchen. Hier haben wir uns vor knapp 2 Jahren gegründet. Das bedeutet auch, hier sind unsere Haustrails und Hausberge. Wir lieben Wank, Kramer, Eckbauer, Kreuzegg, Osterfelder, einfach alles. Garmisch-Partenkirchen ist ein riesiger Spielplatz für Trailrunner. Damit ihr das selbst hautnah erleben könnt, veranstalten GAPA Tourismus und Plan B ein Trailrunning Camp in Garmisch-Partenkirchen. Vom 17. bis zum 19. April gibt es ein volles Programm, das keine Trailwünsche offen lässt. Es gibt gemeinsame Läufe, Lauftechnik-Workshops, auch richtig cool, ein Workshop mit dem Schwerpunkt mentales Training, Pilates-Kurse und Aktivierungen für Läufer abseits des Laufens und natürlich, das gehört dazu, leckere Abendessen in gemütlicher Atmosphäre. Unter anderem wird auf der Originalstrecke des neuen Everesting-Events von Plan B gelaufen, also perfekt für alle, die sich dieses Jahr am Everesting versuchen möchten, und für alle anderen natürlich auch. Wir von Alles Laufbar werden auch mit von der Partie sein und den ein oder anderen Kilometer und natürlich Höhenmeter mit den Camp-Teilnehmenden zurücklegen. Wir freuen uns drauf. Schaut gerne in die Shownotes. Dort findet ihr den Link zur Anmeldung. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Du hast jetzt das zentrale Nervensystem genannt und hast erklärt, was dazugehört. Wir haben im Vorhinein überlegt, wie tief man da reingeht. Das ist natürlich wahrscheinlich ein sehr komplexes Thema, die Neurologie und das zentrale Nervensystem. Willst du vielleicht ganz grob erklären, wie das zentrale Nervensystem funktioniert oder was dazugehört und was es vielleicht auch mit dem Begriff neuromuskulär, wie der da reinspielt?
Ja, also vielleicht gerade nochmal zu dem, was ich eben gesagt habe. Es gibt im Körper das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem. Und das zentrale Nervensystem setzt sich einmal zusammen aus dem Gehirn, eigentlich als unsere größte Steuerungseinheit. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Bereiche. Aber da wollen wir jetzt heute gar nicht reingehen, weil dann wird es viel zu komplex. Und das Gehirn geht dann auch direkt in die Wirbelsäule beziehungsweise das Rückenmark über. Und das gehört auch noch zum zentralen Nervensystem. Das ist quasi unsere Datenautobahn im Rücken. Da liegen die ganzen Nerven. Deswegen sind Verletzungen in dem Bereich auch sehr kritisch. Und das ist quasi unser zentrales Nervensystem. Das heißt, wenn wir einen Reiz haben, unser Körper denkt, wir wollen uns bewegen, dann wird das im Gehirn ausgelöst und dieser Reiz wird dann über das Rückenmark quasi dahin geleitet, wo wir die Bewegung ausführen wollen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel unser Bein bewegen wollen, dann wird der Reiz vom Gehirn ausgelöst, geht über das Rückenmark und kommt dann zum peripheren Nervensystem. Das heißt, alles, was ab der Wirbelsäule zu den Muskeln läuft, ist dann das periphere Nervensystem, und da wird dann der Reiz weitergeleitet, quasi bis zu unserem Muskel und löst da dann eine Kontraktion aus. Und das ist das periphere Nervensystem. Das heißt, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen zentralem Nervensystem, ZNS, und peripheres Nervensystem, PNS.
Genau. Und diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, nach vielen Stunden in einem Ultra-Trail-Running-Wettkampf, kann man sagen, von diesem System, was du gerade beschrieben hast, was da genau ermüdet? Ist es im peripheren Bereich, ist es im zentralen Bereich oder ist es sowieso ein komplexes Zusammenspiel und man kann das gar nicht so genau definieren?
Genau, also die Ermüdung, die du ansprichst, die wir auch im Alltag kennen, wenn man einfach müde wird, ist das in der Regel das zentrale Nervensystem. Und da gibt's verschiedene Weisen, wie das quasi ermüden kann. Und das ist dann immer im Gehirn oder auch im Rückenmark, also das zentrale Nervensystem. Mhm. Und da ist es so, dass, ihr kennt bestimmt den Begriff Neurotransmitter. Das ist quasi eine chemische Substanz, ja, oder ein Molekül, was dafür sorgt, dass ein elektrisches Signal, das vom Gehirn ausgelöst wird, zwischen zwei Teilen der Nervensystem quasi kommunizieren kann.
Zwischen Zellen, kann man noch sagen, oder?
Genau, zwischen Zellen. Also der Reiz kommt quasi an als elektrisches Signal, wird dann umgeleitet in ein chemisches Signal und das passiert dann im sogenannten synaptischen Spalt. Also am Ende von dem elektrischen Signal ist der synaptische Spalt. Dann hat man da eine chemische Weiterleitung und danach geht es über in eine mechanische oder nochmal in eine elektrische Weiterleitung. Und dieser synaptische Spalt ist quasi das, wo unsere Neurotransmitter funktionieren. Und der Körper ist ja nicht dumm. Ja, der hat das, hat über Jahre, über Millionen Jahre oder tausende Jahre wurde quasi ein System entwickelt, das Reize hemmen oder verstärken kann. Und jetzt gehe ich schon mal ein bisschen voraus. Ihr alle kennt Koffein. Und Koffein ist ein Faktor, der genau da ansetzt. Das heißt, der kann Neurotransmitter verstärken oder hemmen. Und so können wir Reize im Körper, zum Beispiel, vielleicht ist Adrenalin sogar ein besseres Beispiel. Wenn wir Gefahr wittern, dann wirkt Adrenalin auch als Neurotransmitter und kann dafür sorgen, dass Reize verstärkt werden oder unterdrückt werden. Das heißt, wir können Schmerzen unterdrücken und können auf einmal ein bisschen schneller rennen.
Ja.
Und genau aus diesem Grund gibt es im Körper diese Prozesse, dass wir immer auf verschiedene Reize quasi reagieren können. Und das ist vor allem das zentrale Nervensystem und geht dann in das periphere Nervensystem über. Aber das, was du eben angesprochen hast, Ermüdung und so weiter, ist sehr viel auf der Ebene von Neurotransmittern und hat viel mit Reizweiterleitung zu tun, also einmal eine Verstärkung und einmal eine Hemmung. Also das würde ich sagen, ist so einer der größten Bereiche, die quasi ermüden kann.
Okay, also das ist, glaube ich, mal eine wichtige Erkenntnis. Es hat alles viel mit Reizweiterleitung zu tun.
Und, genau.
Und eine Ermüdung in dem System heißt, dass wir die Reizstärke nimmt ab, kann man das so sagen?
Ja. Und die Ermüdung ist, wie ich das eben schon gesagt habe, der Körper macht das aus einem Grund, ist im Endeffekt ein Schutzmechanismus. Das heißt, wenn der Körper merkt, ganz grob gesagt, wir machen jetzt eine Bewegung viel zu lange, dann wird er immer sein eigenes Wohl darüber stellen gegenüber dem, was wir willentlich wollen. Also wir wollen vielleicht den Ultra-Trail weiterlaufen, aber der Körper merkt, okay, ich muss in gewissen Phasen immer noch funktionieren. Wenn jetzt irgendein Raubtier kommt, dann muss ich es noch schaffen, wegrennen zu können. Und deswegen wird der Körper immer ein bisschen gegenarbeiten, ein bisschen Reserve behalten. Und deswegen schützt uns im Endeffekt auch diese Ermüdung, dass wir uns selber irgendwann zerstören. Also wenn wir jetzt immer weitermachen würden, dann würde unser Körper irgendwann kaputt gehen. Deswegen ist es auch der Grund, warum zum Beispiel Schlafmangel als Folter angesehen werden kann. Ja, also darf jemandem nicht den Schlaf entziehen. Und genau das ist der Grund. Also wenn wir immer weiter nicht schlafen würden, dann würden wir irgendwann sterben. Das ist tatsächlich so. Und genau das ist so ein Schutzmechanismus von der Ermüdung. Und deswegen ist es auch unausweichlich, dass unser zentrales Nervensystem ermüdet.
Okay, also das zentrale Nervensystem ermüdet quasi aus einem guten Grund, nämlich um unsere Physiologie quasi zu schützen, oder?
Ja, genau. Genau, das zum einen. Und zum anderen haben wir natürlich nur eine bestimmte Kapazität. Man merkt das, wenn man arbeitet oder in der Schule ist, uns zu konzentrieren. Das heißt, um wirklich Aufgaben zu erfüllen, die sehr viel Konzentration erfordern, und da könnte man jetzt zum Beispiel einen Downhill nehmen, braucht man sehr viel aktive Konzentration, also man muss sich aktiv damit auseinandersetzen. Und danach braucht man aber auch immer wieder eine Pause. Und wenn diese Prozesse halt so lange dauern, dann wird der Körper immer sagen, okay, ich werde hier jetzt müde, ich kann mich nicht mehr so viel konzentrieren. Und das ist, glaube ich, das, was du auch eben so ein bisschen anekdotisch angesprochen hast.
Wir haben ja jetzt schon gesagt, dass das neuronale Thema, dass diese Neurologie beim Laufen jetzt nicht so eine große Rolle spielt. In anderen Sportarten ist es ja schon anders, ne? Wo wir eine große Technikkomponente haben, zum Beispiel in Ballsportarten, aber jetzt auch beim Ski Alpin, aber selbst so in Ausdauersportarten wie Biathlon oder Mountainbiken, da ist ja ein neuronales Training, können wir vielleicht nachher noch drauf zurückkommen, was überhaupt das Wort heißt, neuronales Training, oder überhaupt diese Neurologie viel mehr ein Thema, weil Techniktraining ist ja immer irgendwie ein neurologisches Training. In unserem Sport, beziehungsweise im Laufsport, wird das ein bisschen stiefmütterlich behandelt, würde ich mal behaupten. Würdest du sagen, zu Recht?
Ja, also der Laufsport ist jetzt nicht der technisch anspruchsvollste Sport. Wenn wir jetzt mal über andere Sportarten wie Schießen, Schwimmen und so weiter nachdenken. Deshalb hat es, glaube ich, auch einen Grund, warum da noch nicht so viel drüber gesprochen würde. Aber umso mehr man sich mit der Thematik auseinandersetzt und umso mehr man natürlich auch, wenn wir jetzt einen Profisportler nehmen, alle anderen Dinge schon ausgereizt hat, ist das sicherlich eine Komponente, über die man nachdenken kann, das irgendwie in irgendeiner Form in sein Training einbauen zu wollen.
Da hast du natürlich absolut recht. Der Laufsport ist jetzt kein großer Techniksport, aber jetzt würde ich natürlich wieder kommen mit den Eigenheiten des Trailrunnings. Klar, auf der Straße, wenn ich auf der Straße laufe, ist jeder Schritt gleich. Beim Trailrunning ist jeder Schritt anders. Das heißt für mich ja auch so ein bisschen, das ist so ein neuronales Dauerfeuer. Und zwar, wenn man sehr, sehr lange läuft, über Stunden. Also vor allem natürlich, wenn es dann in technische Downhills geht oder in allgemein technisches Gelände, würde ich schon sagen, das ist ja neurologisch sehr, sehr fordernd oder kann sogar, ich benutze es mal noch in Wort, weiß nicht, ob es das gibt, kann sogar neurotoxisch sein, Downhills oder technisches Gelände. Ja, wie würdest du das einordnen?
Ich würde den Begriff erstmal ein bisschen entschärfen. Ja. Neurotoxisch wären irgendwelche Gifte, die dann wirklich substanziell im synaptischen Spalt, das, was wir eben angesprochen haben, wirken und ja, als Gift quasi klassifiziert sind, also toxisch sind.
Ja.
Ich verstehe genau, was du meinst. Ich würde vielleicht sagen, dass Downhills nicht neurotoxisch, sondern neurologisch sehr anspruchsvoll sind. Das hast du ja auch damit gemeint. Genau. Das liegt vor allem daran, dass wir, wie wir eben schon gesagt haben, viel Aufmerksamkeit dem Laufen schenken müssen, wenn wir Downhill laufen, weil es natürlich immer eine unterschiedliche Feinabstimmung bedarf. Also der Grundschritt ist natürlich gleich, also wir laufen und da kann sich auch so eine Art Automatismus einspielen, aber natürlich nicht so weit wie im Straßenlaufen. Und jeder Schritt ist ein bisschen anders und dementsprechend muss unser System, also vor allem das visuelle System, sehr, sehr viel arbeiten und das ermüdet natürlich so ein bisschen das zentrale Nervensystem.
Mhm. Es ist ja auch muskulär, es ist ja eine exzentrische Belastung, das Downhill-Laufen. Und wir müssen sehr, sehr viel Ausgleichsbewegungen machen. Vielleicht jetzt nicht, wenn wir auf einer einfachen Forststraße laufen, aber wenn wir im unrhythmischen Gelände laufen. Das ist ja auch neuronal sehr fordernd. Immer diese ständigen Ausgleichsbewegungen, allgemein dieses Exzentrische, ist ja auch eine höhere neurologische Belastung.
Genau, also das sprichst du schon an. Wenn wir uns das Downhill-Laufen auf physiologischer Ebene angucken, ist es tatsächlich so, dass wir ein exzentrisches Training machen, quasi, oder Exzentrik sehr viel nutzen. Das heißt, wir fangen unser eigenes Körpergewicht ab und immer das Mehrfache unseres eigenen Körpergewichts, was auf struktureller Ebene für den Muskel sehr anspruchsvoll ist. Und man merkt ja auch, wenn man Downhill mal ein bisschen zu schnell runtergelaufen ist, und du hast ja auch mal in der letzten Folge gesagt, dass du so ein Training mal gemacht hast, dass das lokal in der Muskulatur sehr ermüdend sein kann. Ja, und das heißt, wir haben einmal hier in der Peripherie, das heißt im Muskel, eine Ermüdung. Aber das, was du eben gesagt hast, wir brauchen sehr viel Aufmerksamkeit in dem Bereich. Das wäre dann wiederum das zentrale Nervensystem. Also wir sehen hier, gerade im Downhill-Laufen ist es ein Zusammenspiel aus dem zentralen Nervensystem, was ermüden kann, aufgrund von Konzentration und einmal die physiologische Komponente, die ermüden kann. Und das ist dann halt wirklich strukturell. Also der Muskel, wie der aufgebaut ist, wie stark der ist. Und da gibt es tatsächlich einen Test für. Und zwar geht es dabei um die maximale voluntäre Kontraktion. Und das ist quasi, wenn wir in einem frischen Zustand diesen Test machen, dann sind wir komplett ausgeruht und machen zum Beispiel eine Kniebeuge. Und die machen wir so stark es geht. Also wir versuchen wirklich maximale Kraft aufzubringen. Das ist dann meistens in einer isometrischen Kontraktion. Also wir drücken quasi gegen eine Kraftmessplatte so stark wir können. Und nehmen wir jetzt mal an, das sind 100 Kilo. Und dann machen wir den gleichen Test nochmal nach 2 Stunden, wo wir dann schon im Trail laufen waren. Dann schaffen wir beispielsweise nur noch 85 Kilo. Mhm. Das heißt, wir sehen, wir können nach einer Ermüdung 15% weniger maximal unseren Muskel ansteuern. Das wäre dann die im zentralen Nervensystem quasi diese Ermüdung. Jetzt können wir aber hingehen, und ich glaube, das hast du auch schon mal gemacht, und zwar einen externen Reiz setzen über einen elektrischen Impuls. Und der geht dann genau auf diesen Muskel, während wir diese Übung machen. Und dieser externe Reiz überschreibt dann quasi mitunter diesen maximalen Reiz, den wir selber setzen, also volontär. Und dann haben wir einen Ausschlag, der beispielsweise wieder Richtung 100 Kilo geht. Mhm. Und genau diese Differenz, diese 15%, mit der kann man dann quasi feststellen, wie ermüdet das zentrale Nervensystem ist. Das heißt, wir haben in der maximalen volontären Kontraktion irgendwann eine Erniedrigung, was für uns natürlich im Downhill wichtig ist, weil wir auch immer das Mehrfache unseres Körpergewichts abfangen müssen. Das heißt, wenn wir nach 10, 15 Stunden im Ultratrail vom zentralen Nervensystem so ermüdet sind, können wir gar nicht mehr 100% unserer maximalen Kapazität quasi abrufen und dann vielleicht nur noch 60%. Und das limitiert dann natürlich schon unsere Leistungsfähigkeit.
Genau, du hast es angesprochen, ich habe das tatsächlich mal gemacht. Das ist ein bisschen scoopy, wenn dein Muskel stimuliert wird durch so einen elektrischen Impuls. Und da kam tatsächlich genau auch das raus, dass eigentlich nach 3 Stunden bin ich da auf dem Laufband gelaufen, dass man natürlich dann nicht mehr die komplette Kraft aufrufen kann. Aber der elektrische Impuls schafft es dann trotzdem, den Muskel so zu stimulieren, dass er zu 100% die Kraft, die vorher möglich war, auch aufruft. Aber das heißt ja im Prinzip, ist quasi nur eine Wiederholung, was du eigentlich schon gesagt hast, aber das heißt, um es nochmal deutlich zu machen, auf muskulärer Ebene sind wir in der Lage, diese Kraft wieder abzurufen, stoffwechseltechnisch oder ja, krafttechnisch auch. Aber es ist eigentlich eine Signalfrage. Also wir kriegen es vom zentralen Nervensystem, schaffen wir es nicht mehr, diese 100% abzurufen.
Also, genau. Ja. Und das hat halt, wie wir eben schon gesprochen haben, verschiedene Gründe. Und einer der Hauptgründe ist einfach der Selbstschutz. Ja. Ist halt so. Aber wir wollen natürlich den Körper ein bisschen austricksen in sportlichen Leistungen. Und deshalb steht natürlich auch so ein bisschen die Frage im Raum, kann man das trainieren? Was hilft da? Und ja, genau. Es wäre natürlich super, wenn das zentrale Nervensystem nur so weit ermüdet, wie man es auch möchte. Aber das ist leider nicht der Fall.
Ja. Du hast es angesprochen, genau das wäre jetzt meine große Frage, die jetzt halt ja natürlich kommen muss. Was kann man dagegen machen? Kann man das irgendwie trainieren? Gibt es sowas wie neuronales Training für Läufer und Trailrunner?
Genau, also ich glaube, hier ist wichtig, das hast du im Vorfeld ja auch schon gesagt, zu differenzieren zwischen neuronalem Training und neuromuskulärem Training. Mhm. Und neuronales Training ist per Definition eher so das Synonym Neuroathletik. Also da macht man quasi Übungen, die vor allem auf das Gehirn abzielen. Also, dass man Bewegungsabläufe im Kopf durchgeht oder irgendwelche Übungen macht, die vor allem auf visueller Ebene oder Gefühlsebene, also das, was man quasi fühlt in den Händen, ablaufen. Das ist quasi dieser Begriff der Neuroathletik.
Das wäre so klassisches Techniktraining, weiß ich, wenn man so ein zum Beispiel beim Fußball, wenn man so ein, man hat so Hütchen stehen, man muss da rumdribbeln oder man muss verschiedene Übungen lösen, die jetzt halt, ja, wo man halt das Gehirn fordern muss, dass sie diese Technikübung richtig ausführen.
Genau, das wäre schon eine Kombination.
Okay, das wäre eine Kombination.
Aber bei Neuroathletik geht es wirklich nur um die Vorstellung, also stark um die Vorstellung an sich. Also, okay, dass man Übungen macht mit Fingern und sich Sachen vorstellt. Und dadurch erhofft man sich, dass man Übungen, wenn man sie dann wirklich durchführt, besser ausführen kann.
Ah,
also das ist vor allem halt, also Neuroathletik, deswegen Athletik im Gehirn.
Ah.
Da ist es tatsächlich so, dass es die Datenlage, also es wird viel gemacht und es gibt auch viele, die anekdotisch erzählen, dass ihnen das hilft, und das will ich auch gar nicht wegdebattieren, und sage ich mal, einen Placebo-Effekt gibt es immer und das ist auch ein Effekt und vielen Leuten hilft das, aber da ist die wissenschaftliche Datenlage nicht so klar. Aber das ist auch, glaube ich, gar nicht das, was du meinst, sondern...
Nochmal, das ist quasi, das ist, um es nochmal konkret zu machen, das ist quasi der Ski-Alpin-Fahrer, der, bevor er an der Reihe ist, bevor es losgeht, da, wie man es ja im Fernsehen immer sieht, der da steht, die Augen zumacht und die Tore abfährt im Kopf.
Genau, also das ist dann Vorstellung, also ja, dass man sich das vorher vorstellt. Und Neuroathletik sind halt wirklich bestimmte Übungen, die man macht, vor allem für das Gehirn. Und ja, Vorstellungskraft ist natürlich so eins der Dinge, die man da nutzen kann. Und ja, genau.
Okay, aber das, vielleicht das Spannendere für uns, darauf wolltest du jetzt kommen, das Neuromuskuläre, oder?
Genau, also neuromuskuläres Training hat dann nicht nur die neuronale Komponente, also nicht nur Neuroathletik oder so, sondern vor allem neuromuskulär. Also es ist vor allem die Reizweiterleitung oder beziehungsweise die Ansteuerung unserer Muskeln. Und das ist natürlich was, was für uns als Läuferinnen und Läufer und vor allem dann auch im Trail super wichtig ist.
Okay, jetzt schmeiße ich einfach mal was rein. Ich mache ganz oft 6 bis 8 mal 10 Sekunden Bergsprints. Ich hatte auch mal einen Trainer, da stand das in meinem Trainingsplan. Und ich habe immer gedacht, hey, ich bin doch Ultraläufer, warum sprinte ich hier jetzt rum? Warum macht man das? Ist das ein neuromuskuläres Training?
Ja, das ist auf jeden Fall ein neuromuskuläres Training. Ich baue das tatsächlich auch ganz gerne in Trainings ein. Vor allem bei Leuten, die vielleicht gerade wieder eingestiegen sind ins Training und jetzt noch nicht super lange Tempoeinheiten machen können, um die da so ein bisschen drauf vorzubereiten, dass man auch mal in einer höheren Frequenz oder in einem anderen Schrittmuster laufen kann. Und dann baue ich immer gerne so Steigerungen ein bis 10 Kilometer Race Pace, das sind dann irgendwie 50 Meter. Also im Endeffekt genau das, was du jetzt auch erzählst. Das sind dann vielleicht noch keine Vollsprints, aber das kann man auf jeden Fall auch einbauen. Und was da passiert, ist, dass wir nicht nur unsere langsam zuckenden Fasern ansprechen, wie jetzt bei einem lockeren Dauerlauf, sondern dass wir auch unsere, ja, schneller zuckenden Fasern auch ansprechen. Also da geht es dann viel um die Rekrutierung von Muskelfasern, mhm, und wie man diese ansteuert. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel einen 100-Kilometer-Läufer angucken und einen 100-Meter-Sprinter, dann haben die ja ganz andere Physiologien. Und es könnte sein, dass der 100-Kilometer-Läufer noch mal einen Ticken schneller laufen könnte, rein physiologisch, was die strukturelle Ebene darbietet, als der 100 Meter, also als er quasi in einem Lauf schafft. Aber ihn hemmt dann nicht seine Physiologie, weil das ist da, sondern wie er diese Physiologie ansteuert.
Mhm.
Und genau das trainiert der 100-Meter-Sprinter, indem er immer Sprints macht und seine Physiologie genauso ansteuern kann, wie er es braucht. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich jetzt einen 100-Meter-Sprint machen würde, dass ich das Gefühl habe, ich könnte schneller, aber meine Beine, die kommen einfach nicht hinterher.
Ja.
Und dann hat das halt viel mit Ansteuerung zu tun. Und man kann sich das wirklich so wie so einen ausgetrampelten Pfad irgendwann vorstellen. Umso öfter man die Muskelfasern ansteuert, die man braucht, umso breiter wird quasi der Pfad. und umso schneller kann man diese dann auch ansteuern. Also da geht es dann viel darum, wie schnell man eine bestimmte Phase auch ansprechen kann. Und dann ist es natürlich wichtig, dass ein Läufer, der nicht nur gerade läuft, sondern auch Bergabläufe mal macht, das auch mal trainiert in Phasen, in denen er sich auch die Erholung dann leisten kann. Und das ist genau das, was du ansprichst. Wenn du einen lockeren Dauerlauf machst und da ein paar Steigerungen einbaust, dann hat der Körper zwischen diesen einzelnen Sprints oder Steigerungen die Möglichkeit, sich darauf anzupassen und sich zu erholen und dann nochmal einen neuen Reiz zu setzen und so langfristig diese Fasern ansteuern zu können.
Jetzt sind wir ein bisschen drin in dem Thema, was wir auch in der letzten Folge schon hatten. Da haben wir noch ein bisschen genauer erklärt. Du hast gerade schon gesagt, schnell zucken und langsam zucken in der Muskulatur. Da haben wir genauer erklärt, was Typ 1 Fasern, Typ 2 Fasern und sogar Typ 2 A und B Fasern sind. Also ja, Typ 1 Fasern sind die langsam zuckende Muskulatur und Typ 2 Fasern sind die Fast Twitch, die schnell zuckende Muskulatur. Und du hast jetzt gesagt, man kann jetzt einerseits natürlich überhaupt ja diese Ansteuerung der Muskulatur trainieren durch dieses neuromuskuläre Training. Heißt das dann automatisch, ich steuere vor allem die Typ-2-Fasern eher an, oder? Ich rekrutiere die.
Ja, also du kannst natürlich auch langsam zuckendere Fasern rekrutieren, aber das machen wir ja auch schon durch unser Laufen. Also wir haben so viele Kontraktionen im Muskel, dass das eigentlich immer gut ausgelastet ist. Wenn wir jetzt aber jemanden nehmen, der nicht oft läuft, dann ist auch das extrem ermüdend für die Person. Ja, also dann sind für den vielleicht 30 Minuten Dauerlauf schon auch im zentralen Nervensystem so ermüdend wie für uns 5 Stunden.
Ja.
Und da sieht man schon, es hat viel damit zu tun, wie oft man so einen Muskel ansteuert und deswegen auch das Beispiel zwischen 100 Kilometer und 100 Meter Sprinter. Der 100 Meter Sprinter macht es halt viel öfter und kommt damit dann halt auch besser klar. Und wir Ultraläufer machen das natürlich nicht so häufig und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man ab und zu, jetzt nicht immer, Änderungen im Laufmuster hervorruft im Training, dass sich der Körper halt darauf auch anpassen kann.
Genau, meine Frage war jetzt so ein bisschen, worauf ich jetzt auch hinaus wollte, mit dieser Rekrutierung von den Typ-2-Fasern. Warum brauche ich das als Ultraläufer, diese Sprints oder also überhaupt so ein neuromuskuläres Training? Vielleicht auch als Trailläufer.
Ja, also für schwache Kräfte, die wir quasi abfangen müssen, reichen meistens auch kleine und langsamere Einheiten, wie jetzt die Typ-1-Fasern. Und wenn wir aber schnellere Bewegungen und somit auch höhere Kräfte abfangen wollen, dann brauchen wir zusätzlich zu diesen Typ-1-Fasern noch unsere Typ-2-Fasern.
Ja.
Und wenn wir aber nur 20% davon aktivieren können mit unserem Signal, was unser Gehirn quasi sendet, dann reicht das teilweise nicht aus. Und dann können wir das trainieren und vielleicht 40% irgendwann nach dem Training dazu gewinnen. Und dann haben wir natürlich in einem Downhill doppelt so viel Kapazität in unseren schnell zuckenden Fasern, Leistung zu generieren. Ja, also wir können die aktiv ansteuern. Ja. Und damit mehr von unserem Körpergewicht abfangen und andere Muskelfasern vielleicht auch unterstützen oder entlasten. Und somit schaffen wir es am Ende von einem Downhill, nicht so stark zu ermüden, wie wenn wir das Training nicht gemacht haben. Und wir haben ja auch eben gelernt, dass das zentrale Nervensystem ermüden kann. Und umso mehr Fasern wir quasi aktiv ansteuern können, die dann auch teils automatisiert arbeiten, umso weniger ermüden wir unser zentrales Nervensystem dann in dem Falle auch. Ja, also es ist eine Anpassung, die stattfinden kann. Und gerade im Downhill, der sehr komplex ist, können wir einmal schneller werden bei gleicher Belastung oder wir werden nicht so müde, wenn wir ein bisschen langsamer laufen.
Das ist, finde ich, wichtig, weil das, also es hilft quasi auf zwei Ebenen. Umso mehr Muskelfasern, vor allem schnell zuckende Muskelfasern, ich rekrutieren kann, also umso mehr Kapazität ich da habe, das hilft mir einerseits, ja, mehr, ja, sage ich, Kraft zu erzeugen, ist das falsche Wort bestimmt, aber sauberer zu laufen.
Du kannst maximal dann mehr Kraft erzeugen.
Ja, okay.
Und wenn wir nicht immer bei 80% unseres maximalen Kraftniveaus uns dann abfangen, sondern bei 60%, haben wir natürlich mehr Kapazität.
Ja, genau.
Und können dann im besten, also ich glaube, das, was am meisten bringen würde, wäre dann, dass wir schneller laufen können, bei gleichem Empfinden.
Mhm.
Aber zum anderen schaffen wir es natürlich auch, nicht immer so stark in unser Maximum reinzugehen und dann auch strukturell weniger Schaden zu verursachen.
Genau, also das heißt, die Muskeln ermüden später. Also wir können erhöhen auch die Ermüdungsresistenz durch so ein neuromuskuläres Training.
Ja, aber eher nicht so stark wie der andere Effekt, den das Training hat. Also ist jetzt nicht komplett linear.
Ja.
Wenn wir jetzt ganz viel davon machen, dann ermüden wir auch strukturell weniger, weil sagen wir laufen immer den gleichen Schritt, dann muss der gesamte Muskel ja immer den gleichen Impact abfangen.
Mhm.
Es geht nur darum, welche Muskelfaser das dann übernimmt und welche nicht. Und wenn wir die Typ-2-Fasern, wenn die im Downhill mehr Arbeit übernehmen als die langsam zuckenden Fasern, dann können wir die natürlich auch später für langsamere Schritte nutzen, zum Beispiel im Uphill.
Ja.
Aber das ist jetzt kein super linearer Zusammenhang. Ich würde sagen, für das zentrale Nervensystem kann man davon sprechen. Also umso mehr man davon macht, umso weniger ermüdet man vielleicht im zentralen Nervensystem. Aber bei der strukturellen Ermüdung ist es irgendwann ein bisschen gedeckelt, weil der Muskel an sich ja immer den gleichen Körper quasi abfangen muss.
Mhm. Aber halten wir fest, okay, also aber umso mehr Muskelfasern, schnell zuckende Muskelfasern ich rekrutieren kann, umso besser eigentlich, vor allem für so Sportarten, für Trailrunning, im flachen Straßenlauf ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, aber beim Trailrunning, wo wir halt eben den Downhill haben oder technisches Gelände, das uns wirklich fordert und die Muskeln schnell ermüden lässt, höher ermüden lässt, diese exzentrische Belastung, da ist es wichtig, oder es ist absolut von Vorteil, wenn man halt ganz viele von diesen Muskelfasern ansprechen kann. Und da kommt eben dieses neuromuskuläre Training ins Spiel. Und wir haben jetzt nur Bergsprints bis jetzt genannt oder Sprints oder Steigerungsläufe, wie auch immer. Das ist natürlich so ein klassisches Ding, aber es gibt da sicher auch noch viele andere Methoden. Marco, was gibt es denn da noch für Arten, um neuromuskulär zu trainieren?
Das von allen sehr geliebte Krafttraining. Kann man noch anbringen. Also Läufer machen ja unglaublich gerne Krafttraining und sind immer im
Krafttraining. Sit-ups oder was?
Nee, schon mit also man kann mit Gewichten arbeiten und dann natürlich in dem Bewegungsablauf, den man am besten auch im Laufen macht. Also wir brauchen jetzt nicht Bankdrücken machen, außer man läuft natürlich mit Stöcken. Das ist dann aber eher im Uphill und funktioniert langsamer. Aber vor allem für die unteren Extremitäten kann man Krafttraining machen. Also zum Beispiel Kniebeugen oder Kreuzheben, das wären Möglichkeiten, weil man natürlich auch über ein Krafttraining genau diese Muskelfasern anspricht.
Ja,
also wenn wir in kurzer Zeit sehr viel Kraft generieren wollen, dann müssen wir zwangsläufig auch die Typ-2-Fasern ansteuern, weil das funktioniert sonst nicht. Und die brauchen wir dann natürlich auch in einem Downhill. Das heißt, das funktioniert gut. Und
jetzt hast du schon gesagt, was für eine, nochmal kurzer Einwand, sprechen wir denn eher von Maximalkrafttraining oder also was hieße das für die Wiederholungsanzahl?
Wenn man sehr selten Krafttraining macht, was bei sehr vielen Läufern der Fall ist, dann ist jedes Krafttraining am Anfang mit Gewicht, egal wie viele Wiederholungen, ausreichender Reiz. Was sich in der Praxis so ein bisschen durchgesetzt hat, ist natürlich Maximalkrafttraining, weil wir mit geringen Wiederholungszahlen und hohem Gewicht eine nicht zu große globale Ermüdung erzeugen können, sodass wir am nächsten oder übernächsten Tag auch direkt wieder laufen können.
Mhm.
Genau, also das sollte immer ein Prozess sein, aber wenn jetzt jemand noch nie Krafttraining gemacht hat, dann sollte er immer mit mehr Wiederholungen anfangen. Ja. Und da reicht gefühlt die Gewichte angucken und man kriegt schon Muskelkater. Deswegen,
okay,
ja, würde ich langsam anfangen und eigentlich jede Art von Krafttraining funktioniert ganz gut.
Okay, jetzt hatte ich dich unterbrochen. Was es noch für neuromuskuläre Trainings gibt.
Genau, also wir haben jetzt schon Sprints und Krafttraining angesprochen und genau in die Sparte dazwischen fällt das plyometrische Krafttraining. Das sind dann sehr schnelle Bewegungen und auch Sprünge. Also von einer Kiste runterspringen oder auf eine Kiste draufspringen ist dann plyometrisches Krafttraining. Und das ist ja dem Traillaufen bergab schon sehr ähnlich.
Ja.
Und das kann man dann in einem Fitnessstudio eigentlich ganz gut auch simulieren.
Ja, das mache ich tatsächlich gerade viel, auch das erste Mal. Ich habe das früher nie gemacht. Auch natürlich, weil im Bogenschlag zur letzten Folge, weil das auch Scott Johnston auf dem Programm hat, unser Lieblingstrainer aus der letzten Folge. Und einfach aus dem simplen Grund, springen kann man auch daheim. Da muss man fast gar nicht ins Fitnessstudio gehen. Und da ja, habe ich selten Lust zu. Deswegen alles, was ich daheim machen kann, finde ich gut. Ja, und da springe ich tatsächlich hier einfach so ganz banale Hochstrecksprünge zum Beispiel. Oder einfach, wie du gesagt, ja, auf eine Kiste springen, einbeinig wieder runterspringen. Genau, das sind ja diese klassischen Plyometrics. Ja, kann man eigentlich Krafttraining zu sagen oder was ist das eigentlich genau?
Ja, es fällt auf jeden Fall in die Kategorie des Krafttrainings und ja, man nennt es dann plyometrisches Krafttraining. Ja. Natürlich hat das in dem Sinne wenig jetzt mit klassischem schwerem Krafttraining zu tun, aber Krafttraining ist genauso ein Begriff wie Ausdauertraining und unter Ausdauertraining fällt natürlich auch ganz viel und das ist eine Sparte des Krafttrainings. Genau.
Ja, aber was es ja vor allem ist, ist es ein neuromuskuläres Training, oder? Wir
genau, also
wir trainieren die Ansteuerung oder die die Ansteuerung unserer Muskulatur.
Genau, also Krafttraining an sich ist ja vor allem neuromuskuläres Training, aber
weil wenn ich eine Bewegung langsam ausführe mit viel Gewicht, ist ja, habe ich ja jetzt nicht so eine hohe Signalwirkung oder ist die Signalsteuerung ja nicht so wichtig, wie wenn ich jetzt Plyometrik mache, wo ich schnelle, ruckhafte Übungen habe, oder? Dann ist der neuromuskuläre Anteil noch höher?
Das ist zu Beginn ist der gleich. Also bis du das Gewicht quasi gut heben kannst, also bis du quasi keinen Muskelkraftzuwachs quasi mehr so stark hast, in dem Sinne, also in den ersten Sessions, die man macht, ist beides gut.
Mhm.
Aber du hast natürlich recht, umso schneller eine Bewegung ausgeführt wird, umso mehr kommt es auf die neuronale Innervation des Muskels an.
Ist dann quasi eigentlich auch, wenn ich sage, in der letzten Folge auch mal ein bisschen Thema war, ich laufe einen Downhill sehr schnell runter. Ist das eigentlich auch kann man auch sagen, dass das neuromuskuläres Training ist?
Genau, also dafür wollen wir natürlich auch das neuromuskuläre Training, wenn wir es jetzt außerhalb vom Laufkontext machen, dass wir genau im Downhill-Laufen das dann auch zusammenfügen können. Und eigentlich ist dann das Downhill-Laufen an sich jetzt nicht nur isoliert auf neuromuskuläres Training, aber natürlich auch ein großer neuromuskulärer Reiz für uns. Und es ist hochfunktional, weil es genau die Bewegung ist, die wir natürlich auch im Rennen machen wollen. Und da ist es natürlich ein bisschen verletzungsanfälliger, an sein Limit zu gehen, als wenn wir auf eine Kiste draufspringen. Weil wenn wir dann da einmal übers Limit gehen und quasi einen Reiz setzen, der groß genug ist, um auch eine Anpassung hervorzurufen, dann kann es halt sein, dass wir uns mal auf die Nase legen.
Mhm.
Aber man sollte natürlich beides kombinieren. Und ich bin natürlich der Meinung, dass man auch einen sehr guten Ultra- beziehungsweise auch Trail-Athleten nur im Gym erzeugen kann. Aber
da bin ich ja skeptisch, Marco. Aber
sehr skeptisch, aber ist natürlich ein neuromuskuläres Training auch.
Ja.
Und alles, was wir machen, ist auch neuromuskulär. Also das eine ist natürlich stärker als das andere, aber auch ein normales Laufen ist auch irgendwie neuromuskuläres Erhaltung dann in dem Sinne. Jetzt vielleicht keinen Ausbau mehr davon, aber genau.
Ja, was ich mich jetzt auch frage, weil ich habe das jetzt oft auch so gehalten, um die muskuläre Ermüdung hinauszuzögern, bin ich halt sehr, sehr viele Downhills gelaufen, aber nicht unbedingt schnell, sondern einfach, ja, viele Downhills, viel Umfang. Und dann denke ich mir, ist es überhaupt so clever? Weil ich könnte jetzt auch sagen, vielleicht mache ich das nicht so oft, laufe dafür aber weniger Downhills, aber die schneller und dann auch nicht im ermüdeten Zustand, sondern noch frisch, dass ich sie sauber laufe und ja, mit hoher muskulärer Ansteuerung, sage ich mal, dass ich da meine Fasern besser rekrutieren kann, weil das ist, glaube ich, auch ist auch was Wahres dran, dass man dieses neuromuskuläre Training, da sollte man frisch für sein. Das sollte man nicht im ermüdeten Zustand machen, oder?
Genau, also du sprichst gerade ja an, soll ich jetzt eher meine Strukturen trainieren oder meine neuronale Ansteuerung? Und im Trail brauchst du...
Weil die neuronale Ansteuerung, die kann ich nur trainieren, wenn ich frisch bin. Wenn ich jetzt schon 3 Downhills gelaufen bin, dann macht es nicht Sinn, jetzt noch mal irgendwie die neuronale schnellen Downhill runterzulaufen, weil ich werde wahrscheinlich nicht mehr so viele Muskelfasern ansprechen können, wenn ich schon vorher müde bin.
Genau, also das, was du jetzt am Anfang erwähnt hast, wenn man viele Downhills macht und auch langsamer, dann trainiert man vor allem die strukturelle Komponente des Muskels. Mhm. Und sicherlich ist das zentrale Nervensystem und auch die neuronale Ansteuerung von Muskeln sehr wichtig. Aber wenn die Karosserie vom Auto auseinanderfällt, dann bringt dir halt der beste Motor nichts oder die beste Ansteuerung von den Reifen. Wenn die Reifen halt abfallen, dann kannst du sie auch nicht mehr ansteuern. Und deshalb ist es halt sehr wichtig, eine gute Basis zu haben auf struktureller Ebene. Also, dass man viele Downhills trainiert und dementsprechend auch viel exzentrisches Training macht, dass der Muskel nicht versagt auf struktureller Ebene. Und im nächsten Schritt sollte man sich halt erst Gedanken darüber machen, wie man sie besser ansteuern kann. Das heißt, ich würde immer raten, dass wir auf jeden Fall eine gute Basis haben. Und das ist auch das, was du gesagt hast. Aber irgendwann haben wir diese Basis ja. Und sobald man die nicht mehr so stark ausbauen kann, dann sollte man sich Gedanken darüber machen, und das hast du jetzt ja auch gesagt, dass wir neuromuskuläres Training mal gezielt einbauen und auch mal einen Trail im frischen Zustand vielleicht ein bisschen schneller runterlaufen. Sicherlich ist auch im ermüdeten Zustand, sich mal ein bisschen herauszufordern, auch eine Möglichkeit. Aber da würde ich sagen, dass das vor allem so ein bisschen auf mentaler Ebene auch ist. Ja, dass man vielleicht den letzten Downhill in dem Wettkampf sich vornimmt, dass man den schneller runterläuft. Das kann natürlich einem mental helfen, wenn man das im Training auch schon gemacht hat. Ja. Aber ich glaube auch, dass der Reiz im frischen Zustand genau für diese Innervation der Muskelfasern ein bisschen besser funktionieren kann.
Das ist ja wunderschön, weil jetzt sind wir genau drinne in der Beantwortung unserer Ausgangsfrage, oder? Was versagt zuerst, das zentrale Nervensystem oder der Muskel? Lass es dir doch mal beantworten. Hast du gerade ein bisschen, aber vielleicht nochmal explizit, sag dir nochmal, was würdest du darauf sagen? Ist die Frage überhaupt berechtigt?
Ja, also ich würde sagen, das zentrale Nervensystem, jetzt ermüdet mein zentrales Nervensystem schon so ein bisschen, ermüdet auf jeden Fall linear mit der Belastung. Also ja. Es wird immer ein bisschen müder, man fühlt sich natürlich auch immer ein bisschen müder. Ich glaube aber nicht, dass das bei den meisten den größten Einfluss hat, weil bei den meisten, die ich kenne, und da muss man vielleicht so Profisportler vielleicht ein bisschen ausklammern, die extrem viel Zeit haben und super viel Volumen machen können, ist es häufig so, dass die muskuläre Komponente, also strukturell, dass das ermüdet. Und das haben wir auch in der letzten Folge sehr viel darüber gesprochen, wie man genau diese Komponente stärker bekommt, dass die am Ende halt noch hält. Und wenn man das Gefühl hat, dass man da gut aufgestellt ist, dann kann es sehr gut sein, dass das zentrale Nervensystem irgendwann der limitierende Faktor sein kann, was die Ansteuerung angeht Und ich denke da vor allem so drüber nach, bei einem 20 bis 40 Kilometer Trail, den man sehr zügig läuft, kann halt das zentrale Nervensystem im letzten Downhill darüber entscheiden, wie schnell man diesen runterkommt. Mhm. Ich glaube aber, dass bei längeren Läufen eher die muskuläre, also strukturelle Komponente der entscheidende Faktor ist.
Mhm. Ja, ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen, dass das zentrale Nervensystem natürlich irgendwie ermüdet, aber dass es gar nicht so der limitierende Faktor ist. Aber du sagst jetzt immer strukturelle Komponente. Wir haben ja jetzt gerade über diese, das ist ja quasi die neuronale Ebene auf der peripheren muskulären Ebene, das ist, gehört ja auch zur Struktur dazu. Also diese Ansteuerung der Muskulatur, das ist jetzt nicht zentrales Nervensystem, aber das ist ja eigentlich quasi auch das, was Scott Johnston trainiert, wenn er Leute mit Gewichtsweste steile Berge hochgehen lässt. Das ist ja eigentlich in gewisser Weise auch ein neuromuskuläres Training.
Ja. Es ist ein eher muskuläres Training, weil wir die Strukturen, also die einzelnen Muskelfasern und die auf Kontraktionsebene, die Myosin- und Aktinköpfchen, die quasi ineinander greifen, um eine Kontraktion zu machen, diese Elemente machen wir stärker und können dann erreichen da dann ein höheres Niveau. Neuromuskuläres Training ist vor allem die Ansteuerung dann dieser Einheiten.
Ja, wahrscheinlich ist dann, die neuromuskulär wäre dann wahrscheinlich der 10-Sekunden-Sprint, genau.
Genau, also damit schaffen wir es quasi besser, unsere Muskulatur anzusteuern. Und das, was ich jetzt mit struktureller Ebene meinte, ist halt, dass wir einfach ein höheres Niveau haben, dann diese Krafteinwirkungen abfangen zu können. Mhm. Und das ist genau das, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Also Muscular Endurance, also dass man länger diese Kräfte abfangen kann, ohne müde zu werden. Und neuromuskuläres Training wäre dann eher, wie gesagt, diese Ansteuerung dieser strukturellen Ebene.
Ja.
Das vermischt sich natürlich immer ein bisschen, weil wir nicht sagen können, das eine Training ist nur dafür, sondern es trainiert beides. Aber da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man das ein bisschen unterscheidet. Und da sieht man dann auch, dass verschiedene Disziplinen innerhalb des Trailrunnings auch verschiedene Anspruchsniveaus haben.
Mhm. Letzte Frage in diesem Kontext. Dann macht es vielleicht schon Sinn, so wie du es gerade erklärt hast, dass ich im Winter jetzt zum Beispiel erst diese Plyometrics mache im Fitnessstudio oder daheim, um erstmal die Ansteuerung meiner Muskulatur zu trainieren und dann, umso näher ich an den Wettkampf rankomme, spezifischer werde und in die Strukturen reingehe und dann vielleicht dieses spezifische Krafttraining meinetwegen von Scott Johnston oder was auch immer mache, nachdem ich trainiert habe, die Muskulatur überhaupt anzusteuern. Also macht diese Reihenfolge Sinn?
Ich würde sagen, es kommt, wie gesagt, auf die Distanz an. Also alles länger als Marathon im Trail, würde ich sagen, ja. Aber wenn du jetzt ein Sky Race hast oder ein Short Trail, 15, 20 Kilometer, den du halt wirklich sehr zügig läufst, dann würde ich es vielleicht sogar andersrum machen.
Okay, ja, macht Sinn. Ja, logisch.
Genau, also es hängt viel von Geschwindigkeit ab und wie nah man natürlich an das maximale Versagen der Muskulatur gehen möchte. Das eine ist über die Dauer und das andere ist über die Intensität. Und ich würde sagen, dass Intensität stärker gekoppelt ist mit der neuromuskulären Komponente und dass die Dauer und Länge vor allem mit der, wenn wir es so nennen wollen, Muscular Endurance aus der letzten Folge zusammenhängt. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man nicht das eine auch für das andere so ein bisschen nutzen kann, um sich zu verbessern.
Okay, und ganz generell vielleicht einfach mal für alle so, was man natürlich oft hat, wenn man viel läuft, auch viel im gleichen Tempo läuft, viel Umfang macht, dass man so ein bisschen die Spritzigkeit verliert. Diese Sprints ab und zu einzustreuen, einmal die Woche, höchstens zweimal die Woche, oder? Das macht eigentlich für die meisten einfach Sinn, um einfach mal wieder andere Muskelfasern, die sonst zu kurz kommen, zu rekrutieren.
Genau, also das kann man ja auch gut einbauen und das ist ja auch nicht viel, was man extra macht. Also wenn man jetzt am Ende von einem Dauerlauf mal 5 bis 6 Steigerungen macht, dann schadet das einem ja nicht, weil man ist ja warm. Man sollte es jetzt nicht übertreiben, aber das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und es gibt auch viele, die sagen, ich kann kein Downhill laufen. Das hört man ja auch total oft. Ja, ich bin uphill total stark, aber ich schaffe es einfach nicht, Downhill zu laufen. Und dann hat das oft damit zu tun, dass die Personen ihre Muskulatur gar nicht so ansteuern können, wie sie vielleicht wollen.
Genau.
Und genau da wäre das natürlich eine gute Stellschraube, um daran zu arbeiten.
Ja, genau. Also selbst Sprints bergauf können im Downhill helfen.
Ja, genau.
Ja, exakt. Ja, sehr cool, Marco. Ich glaube, das war wieder, es war schon wieder so ein Deep Dive, aber wir nehmen uns vor ganz fest für die nächste Folge oder für die kommenden Folgen, um mal wieder ein seichteres Thema anzusteuern.
Ja. Genau.
Cool. Ja, aber dann entlasse ich dich mal, um dein zentrales Nervensystem nicht zu überlasten.
Ja, ist schon anstrengend, hier so deine Fragen zu beantworten, aber die sind natürlich auch alle sehr berechtigt. Und ich glaube, du forderst mich damit auch immer ein bisschen raus, sodass mein zentrales Nervensystem jetzt noch resilienter ist gegenüber Ermüdung.
Sehr gut. Also haben wir jetzt quasi in der letzten Stunde auch schon Ultra-Trail-Training betrieben.
Quasi, ja.
Man kann sich alles schön reden.
Genau.
Sehr cool. Ja, Marco, hat mich wieder sehr gefreut. Wir hören uns hoffentlich bald wieder, hoffentlich nicht erst in 3 Monaten.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder da sein konnte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Und bis dahin alles Gute und bleibt gesund.
Genau, vielleicht noch ganz zum Schluss der Aufruf nochmal wiederholt. Schickt uns gern eure Fragen. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.